Deutschlandradio Kultur. Breitband. WeRadio. WeRadio. Medien und digitale Kultur.
Für mich ist das Netz eher eine Informationsgrundlage. Und ich nutze es natürlich jeden Tag, insbesondere um einzelne Informationen möglichst schnell zusammenzutragen, auch Kontexte zu bekommen. Ich bin allerdings weniger in diesen Plattformen unterwegs, vielleicht auch einfach aus Zeitgründen.
Was ist das Netz, war unsere Frage. Die Antwort gab Kerstin Kuhls. Sie betreibt hauptberuflich Vorausschau- und Zukunftsforschung. Und wir haben mit ihr über die Zukunft des Internets gesprochen. Denn die ist gleich unser Thema. Herzlich willkommen zu Breitband. Heute mit Vanja Budde und Martin Riesel am Mikrofon.
Ja, hallo.
Weitere Themen in der kommenden Stunde. Virtuelles wird real. Leute, die man aus dem Internet kennt, kann man auch im wirklichen Leben treffen. Und zwar in Plockbars. E-Paper aus Sachsen. Die britische Firma Plastic Logic will in einer Fabrik bei Dresden das Lesen revolutionieren. Und Martin hat Musik aus dem Internet gefischt.
Genau, Vanja. Und wenn es heute im Topic um die Zukunft des Internet geht, dann gibt's da bestimmt auch sowas, das ich heute vorstellen möchte. Ich habe mal eine Musikplattform rausgesucht, die ist anders als die bisherigen. Erstens ist sie nämlich ganz neu und zweitens gibt's da nur klassische Musik. Und zwar ganz legal zum kostenlosen Runterladen. Sowas habe ich in der Form noch nicht gesehen. MyClassicWorld.com heißt das Ganze. Hier ist eine erste Musik von da, die kennt wahrscheinlich jeder. Das Ende von Ravels Bolero, gespielt vom Royal Philharmonic Orchestra unter Barry Wordsworth.
Band. Topic.
Eben haben wir Kerstin Kuhls Antwort auf die Frage gehört, was für sie das Internet ist. Kerstin Kuhls leitet am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe die Vorausschau- und Zukunftsforschung. Um die künftige Entwicklung auch des Internets ging es vor 10 Jahren in der bislang größten deutschen Zukunftsstudie der Fraunhofer Gesellschaft. Rund 2000 Experten warfen einen Blick in die Zukunft. Streng wissenschaftlich natürlich, mit einer Methode, die sich wie das Orakel im antiken Griechenland Delphi nennt und in den 50er Jahren für die Militärforschung in den USA entwickelt wurde. Ich habe Kerstin Kuhls gefragt, ob damals schon abzusehen war, welche Bedeutung das Internet heute für unser Leben hat.
Es war abzusehen, aber es war damals noch lange nicht so. Man kann sich vorstellen, dass diese Studie selber noch nicht mal per E-Mail oder per Internet durchgeführt wurde, sondern noch richtig auf dem Postweg verschickt wurde. Und man hat auch sich nicht ganz so vorstellen können, was man so alles mit einem Internet machen kann.
Welchen Annahmen lagen die Fachleute denn damals richtig?
Man hat damals schon angenommen, dass man Electronic Banking zum Beispiel in Privathaushalten machen würde. Das heißt, es war heute meistens Online-Banking, aber das war so ein richtiger Volltreffer. Man hat angenommen, dass sehr, sehr viele Privathaushalte E-Mails nutzen werden, dass Multimedia-Geräte überall zusammenkommen und auch in Privathaushalten weite Verbreitung finden, also nicht nur in Büros. Und da sind wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen weiter. Man hat damals stationär angenommen. Wir sind jetzt schon sehr stark auf dem mobilen Weg weitergekommen. Man hat gedacht, dass das Internet hauptsächlich für Shoppingtouren genutzt werden würde, vielleicht auch noch für Reisebuchungen. Und auch da lag man dann gar nicht so schlecht.
Wo lag man denn daneben damals vor 10 Jahren?
Wo man daneben lag, war vor allem eben die soziale Komponente und die Nutzung des Internets als Inhalteplattform, also für Chatrooms, für Netzwerke, für soziale Netze, die wir jetzt mehr und mehr aufkommen sehen. Das war alles noch nicht so richtig einzuschätzen. Und die vielen Tauschbörsen und Einkaufbörsen, die es denn so gibt, von eBay bis zu Musiktauschbörsen, auch das war damals überhaupt nicht abzusehen, was natürlich auch noch ein bisschen getriggert wurde durch den MP3-Standard und durch die Möglichkeit, jetzt eben mobil auch die Musik zu nutzen, die man dann aus dem Internet zieht.
Was glauben denn Sie persönlich, woran lag es, dass man das nicht so vorausgesehen hat, dass das Internet auch eine soziale riesige Bedeutung erreichen wird? Woran lag das?
Der Bereich Musik lag daran, dass es damals technisch einfach noch nicht wirklich möglich war. Ansonsten sind einfach gesellschaftliche Entwicklungen und wie Gesellschaft und wie einzelne Personen rein psychologisch auch mit Technik dann umgehen, so gut wie nicht einschätzbar oder nur sehr schwer einschätzbar. Und da stehen wir in der Vorausschau natürlich auch vor großen Schwierigkeiten. Das ist für uns nicht vorhersehbar oder auch wirklich genauer einschätzbar. In Zukunft werden wir das nicht ganz genau wissen können.
Konnte man sich vielleicht auch nicht vorstellen oder die befragten Experten, wie bereit doch viele Menschen sind, persönliche Daten ins Internet zu stellen?
Das war damals überhaupt nicht vorstellbar. Die Diskussionen über Datenschutz, Datensicherheit schlugen damals sehr hohe Wellen. Und man hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass auf der einen Seite theoretisch diese Diskussion so hoch schwappt und auf der anderen Seite aber dann die Personen doch relativ sorglos, dieselben Personen zum Teil relativ sorglos mit ihren Daten umgehen und dann auch ohne Probleme auf Online-Banking umgeschaltet haben.
Jetzt gab es ja im vergangenen Jahr eine Zwischendelphi-Studie, die sich auf das Thema Internet spezialisiert hat. Welche zentralen Thesen wurden denn da entwickelt für die Zukunft, auch wieder in 10 Jahren?
Wir haben für einen anderen Auftraggeber im letzten Jahr mal eine Studie im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie durchgeführt. Das war eine Delphi-Studie im Rahmen des Fazit-Projektes für das Land Baden-Württemberg hier vor Ort sozusagen. Und da kamen Themen auf, wie zum Beispiel, dass 80% der Inhalte im Netz als nutzergenerierter Content da sind. Wann das denn so sein wird. Oder es ging um das Internet der Dinge.
Sind denn Ihre Experten der Meinung, dass die soziale Bedeutung des Internets noch zunehmen wird? Oder ist die Spitze erreicht?
Die Experten sind auf jeden Fall der Meinung, dass man dort noch relativ am Anfang steht. Man geht aber im Moment auch ein bisschen davon aus, dass das Ganze noch einen Knick bekommen wird. An der Stelle, wo dann die Technik zum Beispiel mit den steigenden Übertragungsraten vielleicht nicht mehr ganz mithalten kann. An den Stellen, wo die IP-Adressen vielleicht nicht reichen und an den Stellen, wo es dann wieder um den Datenschutz geht und doch die Diskussionen nochmal wieder andere werden. Da könnte es nochmal so eine Delle in der Entwicklung geben sozusagen, in der Zeitschiene, sich das Ganze nochmal wieder etwas verzögern. Aber auf jeden Fall wird sich das Internet als Kommunikationsplattform und auch als Netzwerkplattform weiterhin etablieren.
Und was ist das Internet der Dinge, was Sie eben ansprachen?
Das Internet der Dinge ist ein Internet, das wirklich auch Gegenstände, also richtig physisch vorhandene Gegenstände mit Labeln oder mit Chips versieht, sodass man die überall orten kann. Die sieht man nicht, die kommunizieren untereinander.
Das heißt, wenn ich mein Handy verloren habe, kann ich meinen Kühlschrank fragen, wo es ist.
Zum Beispiel, sowas könnte man sich vorstellen. Oder Sie können jederzeit so abfragen, ob Ihre Waschmaschine zu Hause fertig ist und das Ganze in den Trockner übergeben werden muss.
Meine Waschmaschine lasse ich lieber nicht allein zu Hause waschen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aha. Und da sagen die Experten, dieses Internet der Dinge wird kommen?
Es wird über kurz oder lang kommen. Es wird klein anfangen. Auch dort gibt es Datenschutzprobleme. Diese Chips sind nicht unbedingt das Problem, aber diese weltweite Vernetzung dieser Chips untereinander, also das ist, nennt sich Radio Frequency Identification und dieses Netz aufzubauen, das wird natürlich eine große Infrastruktur erfordern und das wird natürlich noch einige Zeit dauern. Aber die Technik ist sehr wohl in den Startschuhen. Dort kann einiges passieren. Und in den Supermärkten haben wir einen ersten Teil davon schon. Sie haben vielleicht von den Einkaufswagen gehört, die gleich registrieren, was man sich so in den Einkaufswagen getan hat. Das ist so der erste Anfang von so einem Internet der Dinge. Wenn man das Ganze dann auf größere Räume ausweitet, kann man sich vielleicht vorstellen, was dort passiert.
Stichwort gläserner Konsument ist ja auch ziemlich umstritten. Also in der Bevölkerung ist nicht jedem das eine wohlige Vorstellung, dass man so durchleuchtet wird von der Industrie, die natürlich mit ihren Interessen dahinter steht. War das auch Thema der Studie oder fragen Sie da einfach nur die Zukunftstrends ab, ohne die politisch zu bewerten?
Nein, wir haben auch sehr wohl nach der Akzeptanz gefragt und genau diese Quittung haben wir natürlich auch bekommen, dass dort sowohl Kosten als auch Datenschutz die absolut größten Probleme sind, wie dort Datenschutz dann wirklich gewährleistet werden kann und wie eben kein gläserner Bürger entsteht. Weil wenn sich solch eine Technologie tatsächlich auf alle Bereiche ausdehnt, stellen Sie sich das nur im Gesundheitsbereich vor, dann ist dem Missbrauch dort natürlich auch wieder Tor und Tür geöffnet.
Das heißt, Ihre Studien dienen auch dazu, der Politik Material an die Hand zu geben, um Weichen zu stellen?
Exakt. Genau das ist der Grund, weswegen wir diese Vorausschau auch betreiben, um solche Themen, die sonst vielleicht nur in den Labors stattfinden, auch einmal transparent zu machen und vielleicht auch mit mehreren zu diskutieren und wirklich auch mal bis zu Ende zu denken. Was passiert dann wirklich? Wo sind Probleme? Wo sind die Hindernisse auf dem Weg der Realisierung? Aber auch die Frage zu stellen, ist das Ganze denn überhaupt wünschbar oder ist es eben gar nicht gewünscht und wie muss dann Politik vielleicht auch regulierend eingreifen? Also brauchen wir da neue Gesetze oder brauchen wir vielleicht weniger Gesetze an einer Stelle, weil die ein Hindernis sind oder. Diese Konsequenzen einzuschätzen, das ist wichtig für uns.
Kerstin Kuhls betreibt Vorausschau und Zukunftsforschung am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Wir sprachen über die Zukunft des Internets. Vielen Dank. Das Fraunhofer Institut in Karlsruhe analysiert technische Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Nähere Infos gibt es unter www.isi.fraunhofer.de.
Breitband. Netzmusik.
Und da geht's auch im zweiten Teil um myclassicworld.com, die neue deutsch- und englischsprachige Musikplattform im Netz. Seit 1. September ist sie für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Betrieben von Brüssel aus, von ein paar deutschen Klassikliebhabern, die haben sich vorgenommen, klassische Musik ins multimediale Zeitalter zu führen. Da sind sie nun nicht gerade die Ersten, aber mir ist noch keine andere Seite begegnet, bei der man so einfach, also zum Beispiel ganz ohne sich erst anzumelden, an Klassik rankommt. Und das nicht nur zum Probehören, sondern zum kostenlosen Runterladen von ganzen Werken oder zumindest Sätzen daraus. Darüber hinaus kriegt man die Musik bei myclassicworld.com auch noch eingeordnet. Es gibt Infos und News rund um klassische Musik, dazu verschiedene Videos und Radiokanäle. Also man kann das den ganzen Tag dann auch hören. Und eben ein wachsendes Archiv an Downloads. Das sind zunächst mal bekanntere Kompositionen, wie zu Beginn der Sendung den Bolero und jetzt Beethovens 9. Ich spiele mal nicht das bekannte Chorfinale, sondern ein vorhergehendes Presto aus Ludwig van Beethovens Sinfonie Nummer 9 in D-Moll. Es spielen Raymond Leppard und das Royal Philharmonic Orchestra.
Thank you.
So kann es am Schluss klingen, wenn die Sinfoniesätze zerschnitten werden, um einzelne Takes für die Website draus zu machen. Da war das Ende noch nicht ganz ausgeklungen. Netzmusik in Deutschland, Radio Kultur war das mit einem Ausschnitt aus Beethovens 9. Gratis runterzuladen bei myclassicworld.com. Den Link dazu gibt's auch in unserer Playlist unter breitband-online.de. Und Banja, bei dir geht's jetzt um Kneipenbesuche.
Breitband Off-Topic.
Genau, denn wenn man begeistert ist von den Möglichkeiten des Mitmach-Internets Web 2.0 und auf der Suche nach Austausch, klar, dann kann man zu Hause am Computer hocken und mit Gleichgesinnten in den endlosen Weiten des Netzes chatten. Man kann aber die Leute auch im wirklichen Leben treffen. Dafür gibt es Blockbars und Susanne Wankel ist für uns hingegangen.
Interessant, also vor kurzem war ich.
Das Grünfeld in Köln. Am frühen Dienstagabend ist es ruhig. Schachspieler richten ihre Figuren auf dem Spielbrett. An der Theke sitzen ein paar Leute, die sich auf den Feierabend vorbereiten. Das Lokal ist ein idealer Treffpunkt für bis zu einem Dutzend Internetinfizierte, die regelmäßig vorbeikommen. Die Blockbar ist ein Stammtisch der besonderen Art. iPods und Mobiltelefone liegen auf dem Tisch. Es gibt selbstverständlich Netzzugang. Und das Thema ist das Web 2.0. Ursprung der Blockbars in vielen Städten in Deutschland sind die Barcamps. Dort treffen sich Internetbegeisterte, um sich mit anderen Nutzerinnen und Nutzern über Neuigkeiten und Anwendungen im Web 2.0 auszutauschen. Solche Barcamps werden im Netz virtuell organisiert, inklusive der Räumlichkeiten, der Verpflegung und den Schlafplätzen. Wenn die Leute dann zusammenkommen, entscheiden sie vor Ort über die Themen, über die sie in spontan einberufenen Workshops und Vorträgen diskutieren wollen. Alle Teilnehmer sind aufgefordert, sich selbst einzubringen, Sessions zu organisieren oder einen Vortrag zu halten. Nach dem Vorbild der Barcamps in den USA fand in Deutschland ein solches Treffen zum ersten Mal im September 2006 in Berlin statt. Im November gab es dann ein Barcamp in Köln. Christine Häuser ist im Netz als Schokodinatorin unterwegs. Sie ist eine der Initiatorinnen der Blockbar Köln und regelmäßig im Grünfeld mit dabei.
Die meisten Leute haben sich da auch erst so kennengelernt. Also man kannte sich zwar vorher schon im Web, aber noch nicht so richtig im reellen Leben sozusagen. Und daraufhin haben wir eben beschlossen, das in Köln alle 2 Wochen stattfinden zu lassen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon um die 14 Städte, wo das stattfindet. Also in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, München, Bochum. Themen sind eben das Web 2.0, also was es für neue Plattformen gibt, im Sinne von, wo kann ich meine Bilder hochladen, wo kann ich Videos hochladen. Ja, man redet also über neue sogenannte Startups, also so neue Firmen, die sich gerade gegründet haben. Teilweise gehen auch die Gründer direkt eben zu unseren Stammtischen in verschiedenen Städten, vor allem in Hamburg und in Berlin. Die können sich dann auch direkt Feedback von uns sozusagen einholen.
Tim Wachtel verfolgte die Blockbar-Aktivitäten zunächst im Internet. Dann wollte er die Gesichter sehen, die hinter den Nicknames stehen.
Man verbringt zum einen eine ganze Menge Zeit mit den Leuten im Netz, ohne dass man sie eigentlich im realen Leben kennengelernt hat. Und man weiß auch vieles zu schätzen, was andere Leute machen, und dann hat man schon Interesse daran, dass man die einfach mal kennenlernt. Und das ist halt eine der Grundideen vom Barcamp, beziehungsweise auch von der Blockbar dann.
Mika, 73, Geburtsname Michael Wand, zog aus beruflichen Gründen nach Köln und traf auf der Suche nach Gleichgesinnten auf die Blockbar. Neu in Köln war es für ihn auch eine Möglichkeit, Kontakte aufzubauen.
Hier ist es halt von der Stimmung, von den Leuten her auch recht interessant. So ein offener Geist, sage ich mal. Man kann über alles reden, auch irgendwelche interessanten Ideen mit Leuten mal spinnen über irgendetwas. Web 2.0 generell, gut, das ist das Mitmach-Internet. Jeder kann es selber mitgestalten. Man muss nur wissen, wie, und man muss diese Chance, die man hat, muss man halt auch nutzen, sage ich mal. Ich blogge, ich stelle Fotos bei Epernity hoch, bin da auch in einigen Gruppen. Ja gut, auf der Arbeit schreibe ich halt auch teilweise Beiträge zum Thema Web 2.0. Versuche Leute auch ein bisschen die Sachen näher zu bringen, auch ein bisschen zu begeistern dafür.
Treffs gibt es nicht nur in den großen Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln. Auch Paderborn ist neuerdings am Start. Die Blockbar-Seite ist nach dem Vorbild von WordPress.org aufgebaut. Das Projekt wird von Freiwilligen gepflegt, die Spaß haben an den Möglichkeiten der Kommunikation im Netz. Bei den Stammtischen wird regelmäßig jede Menge Know-how ausgetauscht. Wissen, das auch für kommerzielle Unternehmen interessant werden könnte. Thorsten Klein ist Journalist und nutzt das Netz beruflich und privat.
Früher war Internet sehr vom realen Leben getrennt. Also man saß zu Hause an seinem Computer, man sprach mit Leuten, die irgendwie 400 Kilometer entfernt wohnten. Und wenn man Glück hatte, traf man sich einmal alle paar Monate oder man fand einen Stammtisch in der Nähe. Heute kann man quasi fast jeden Tag irgendwo hingehen, wo man Leute trifft, die man aus dem Netz kennt.
Web 2.0 in Kuschelig heißt es im Internet über die Blogbar. Termine und Treffpunkte werden über Mixed.de abgewickelt. Die Erfinder dieser Plattform sind Ende 2007 angetreten und bieten Privatleuten und Unternehmen Handwerkszeug zur Abwicklung und Planung von Veranstaltungen. Kostenlos. Dennoch ist Mixed.de nicht unumstritten. Die Barcamp-Organisatoren in Österreich zum Beispiel kritisieren, dass man sich bei Mixed als Mitglied registrieren lassen muss, was dem Prinzip der Offenheit der Barcamp-Bewegung widerspricht.
Das nächste Barcamp soll eine Art Jahreshauptversammlung der Blogbar-Besucher werden. Geplant am 18. und 19. Oktober in Berlin. Die genaue Location kann man dann bei Zeiten auf der Seite www.blogbar.mixed.de erfahren. Mixed mit Doppel-X. Und Martin, wie ist das bei dir? Hast du schon mal Leute im Internet kennengelernt und die dann im wirklichen Leben getroffen und gestaunt?
Ich habe eben schon irgendwie überlegt und dann auch noch zum Kuscheln irgendwie gekommen. Nee, also so kuscheln schon gar nicht. Und auch so ist mir das noch nicht passiert. Für meine Tochter allerdings scheint das irgendwie ganz normal zu sein. Die ist 15, interessiert sich für Mangas, da in mehreren Foren drin und hat so richtig, also bundesweit dann irgendwie Freunde gefunden, mit denen sich dann auch trifft und irgendwo hingeht. Da gab's, hat sie auch mal gesagt, sie natürlich auch Enttäuschung. Nicht jeder stellt sich so da, wie er dann wirklich ist. Aber so ist das dann halt.
Im wirklichen Leben.
Breitband, Medien und Meinungen.
Painted Black. Der Rockmusiker Mick Jagger wird Berater der EU-Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes. Die Niederländerin stellte am Mittwoch in Brüssel ein informelles Gremium von Persönlichkeiten vor, die sie beim Thema Internet, Handel und Musik beraten sollen. Es handle sich um eine komplizierte Materie, denn es gehe um Rechte und Lizenzen, so Kroes. Die Gruppe soll nach einem bisherigen Zeitplan bis Ende Oktober einen Bericht vorlegen. Werbelinks für Abtreibungsgegner. Religiöse Organisationen dürfen künftig auf der Webseite von Google Anzeigen schalten, die gegen Abtreibung gerichtet sind. Die Organisation The Christian Institute hatte im März dieses Jahres bei Google einen bezahlten Werbelink in Auftrag gegeben, der immer dann erscheinen sollte, wenn das Wort Abtreibung in die Suchmaschine eingegeben wird. Google verweigerte dies mit dem Hinweis darauf, dass die Unternehmenspolitik Anzeigen mit Inhalten, welche Abtreibungsthemen und religiöse Themen vermischen, nicht gestattet. Das Christian Institute legte daraufhin Klage wegen Diskriminierung christlicher Gruppen ein und erwirkte in einer außergerichtlichen Einigung die Erlaubnis, Werbeanzeigen zu schalten. EU-Parlament geht auf Sendung. Das Europäische Parlament hat 4 eigene Online-Fernsehkanäle eingerichtet. Seit Mittwoch kann man sich in 23 Sprachen, unter anderem auch in Gälisch, über Funktionsweise, Debatten und aktuelle Entscheidungen der Europäischen Volksvertretung informieren. An Bürger, die selbst aktiv werden wollen, richtet sich der Kanal Ihre Stimme. Dort erhält man die Möglichkeit, selbst Beiträge einzureichen und direkt mit EU-Abgeordneten in Kontakt zu treten. Wer es ganz genau wissen will, kann bei Parlament Live Ausschnitte aus der Arbeit der Fachausschüsse und die monatlichen Plenarsitzungen verfolgen. Google-Gründer bloggt. Google-Gründer Sergey Brin betreibt seit dieser Woche ein eigenes Blog mit dem Titel Two. Sein erster Eintrag enthielt gleich ein sehr persönliches Bekenntnis. Er wird in seinem späteren Leben möglicherweise an der Parkinson-Krankheit leiden. Die Krankheit sei nach vielen Fehldiagnosen bei seiner Mutter erkannt worden. Nach der Diagnose habe er selbst bei sein Genom bei einer Genanalyse durch 23andMe, dem Gentech-Unternehmen seiner Frau, testen lassen. Ich habe eine klarere Vorstellung als die meisten anderen, welche Krankheit mich möglicherweise erwartet. Und ich habe Jahrzehnte, um mich darauf vorzubereiten, schreibt der Google-Gründer.
Breitband. Netzmusik.
Und das kann ja auch mal klassische Musik sein, so wie heute die von myclassicworld.com. Bei diesem neuen Klassik-Musikportal, da werden gerade einige Werke von spanischen Komponisten als Gratis-Downloads angeboten. Zum Beispiel das bekannteste von Joaquín Rodrigo. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich deshalb hier in der Netzmusik beim Deutschlandradio Kultur. Nur mal ein kurzer Ausschnitt aus Joaquin Rodrigos Concierto de Aranjuez, gespielt vom Royal Philharmonic Orchestra unter Jacek Kaspczyk. Solist an der Gitarre war Carlos Bonell. Den Link dazu finden Sie in unserer Playlist unter breitband-online.de. Und die ganze Komposition zum kostenlosen Runterladen auf myclassicworld.com. Und zwar auf dieser neuen Klassik-Website auch noch in der höchst verfügbaren Qualität. Die drei Sätze dieses Konzertes kann man sich, wie die von Beethovens 9. eben, als einzelne Takes runterladen und dann am PC oder auf CD zur gesamten Komposition zusammenfügen. Also nicht nur Häppchenkost wie bei anderen Populärklassik-Medien. Noch ein Wort zum Stück selbst. Das Concierto de Aranjuez gehört ja zu den populärsten Kompositionen des 20. Jahrhunderts, 1940 uraufgeführt und später nicht nur von Miles Davis interpretiert. Die bekannte Melodie taucht vor allem im gerade gehörten Adagio auf. Unbekannter, aber nicht weniger schön ist der Schlusssatz Allegro Gentile. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz des Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo war das mit Gitarrist Carlos Bonell sowie Dirigent Jacek Kaspczyk und dem Royal Philharmonic Orchestra. Gleich gibt's mehr spanische Klassik von myclassicworld.com. Aber erstmal das hier, Vanya.
Breitband Besprechung.
Elektronisches Papier oder E-Paper soll demnächst auch hierzulande Leseratten das Leben erleichtern. Statt einen Koffer voller Bücher in den Urlaub oder schwere Aktentaschen mit Unterlagen ins Büro zu schleppen, gibt's dann bis zu 200 Bücher und Zeitungen auf Lesegeräten gespeichert. Auf dem Kindle von Amazon zum Beispiel, der seit fast einem Jahr in den USA auf dem Markt ist. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die britische Start-up-Firma Plastic Logic hat 8 Jahre lang im Labor an ihrem Lesegerät getüftelt. Jetzt ist die Produktion angelaufen, und zwar in Dresden, schon in DDR-Zeiten eine Hochburg der Halbleiterbranche. Maren Balko war dabei.
Today we're seeing just the beginning of the electronic reader revolution.
Revolution. Der Beginn einer Revolution, ausgerufen vor den Toren der sächsischen Hauptstadt. Es gibt etwas zu feiern in Silicon Saxony. Mal wieder. Das Festzelt steht vor einem fensterlos-grauen Fabrikneubau im Dresdner Gewerbegebiet. Unter den Feiernden Oberbürgermeisterin Orocz, Sachsens Ministerpräsident Tillich und Bundesminister Tiefensee. Von den Partytischen zum Fabrikeingang sind es nur ein paar Schritte. Und der Pressepulk davor wartet auf die Bilder des Tages. Feierliches Banddurchschneiden durch die Politprominenz.
Jetzt kommt die Schere. Sie möchte weitere Bänder durchschneiden, deshalb braucht sie die Schere.
Nein, wir müssen gucken, dass wir die Scheren brauchen, wir ja noch öfter sind.
Sag ich doch.
Die Firma, deren Fabrikhalle hier soeben eröffnet wurde, heißt Plastic Logic und hat ihren Stammsitz im englischen Cambridge. Das Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Lesen zu revolutionieren. Hier in Dresden werden fortan knapp 100 Ingenieure und Systemtechniker die Fertigungsanlagen für einen neuen Typ des E-Readers, eines elektronischen Lesegeräts, bedienen. Produziert werden soll massenweise. Das findet auch Bundesminister Wolfgang Tiefensee beeindruckend.
Und Sie machen es mir als Beauftragten für die Menschen in Ostdeutschland, in der Bundesregierung, leicht, daran anknüpfen zu sagen, aha, das ist also ein Beleg dafür, dass endlich Ostdeutschland wieder konkurrieren kann, weltweit mit renommierten Standorten. Endlich.
Nun wird Dresden also ein Utensil bauen, das bisher nur als Requisite in Science-Fiction-Märchen auftauchte. Die elektronische Zeitung, die sich ständig selbst aktualisiert. Richard Archelaitis, Firmenchef bei Plastic Logic, meint, in wenigen Jahren wird das keine Zukunftsmusik mehr sein, sondern Standard.
Wir können jetzt etwas herstellen, das selbst bei Sonnenlicht gut lesbar ist. Es ist sehr leicht und man wird eine Reihe sehr schöner drahtloser Anwendungen anschließen können, sodass es sehr einfach sein wird, an Informationen heranzukommen. In 10 Jahren werden wir in einer Welt leben, in der Sie Ihre Zeitung auf so ein sehr leicht zu lesendes Gerät geliefert bekommen. Alles, was man lesen muss, wird auf diesem Weg zu uns kommen.
Vorbei die Zeit schwerer Aktenberge und lose Blattsammlungen. Jeder könne mit hunderten gespeicherter Bücher, Zeitungen und Dokumenten unterwegs sein. Der Kalifornier ist überzeugt, die Technik für papierlose Texte, sogenannte E-Papers, wird auf dem Markt genauso einschlagen wie damals ein MP3-Player namens iPod.
The revolution that we saw in music in moving to digital, I think you'll also see with text moving digital.
Wir werden in Zukunft anders lesen. Das Gerät, für das hier noch keiner einen Namen hat, sieht von vorne nicht wirklich anders aus als der Bildschirm eines Laptops. Groß wie ein A4-Blatt, nur einige Millimeter stark und um die 400 Gramm schwer. Bilder und Texte erscheinen auf dem Display in Grau und Weiß. Ein Daumenstrich über die untere Bildecke, nicht anders als im Buch, so funktioniert das Umblättern. Markierungen im Text und Notizen sollen per Touchscreen möglich sein. Der Prototyp fühlt sich eher an wie ein stabiles Stück Karton, nicht wie ein herkömmliches elektronisches Display. Plastic Logic baut in Plastik, was typischerweise auf Silizium basiert. Erstmals haften die benötigten Schaltelemente nicht auf einem starren Träger wie Glas, sondern die sogenannten Dünnschichttransistoren sind auf Plastik gedruckt. Man könne aufs Produkt drauftreten, nichts würde passieren, sagt Plastic Logic. Demonstrieren tut es keiner.
Weil das Wichtige ist, dass man das liest wie ein Stück Papier und nicht wie ein Bier. Nicht wie, also leider scheint die Sonne heute nicht. Ja. Wenn die Sonne scheint, kann man das genauso gut lesen wie ein Papier. Während wenn die Sonne auf einen Laptop scheint, kann man es natürlich nicht lesen.
Das ist ein Prototyp. Ja. Das Produkt selber wird nächstes Jahr eingeführt.
Ich bin eigentlich nicht der, der das machen soll. Ich bin nur der Investor.
Hermann Hauser will nicht mit dem Display auf dem Arm für die Fotografen posieren. Stolz auf dieses innovative, kleine technische Accessoire ist er trotzdem. Der Investor aus England bezeichnet sich selbst auch gerne als Wagniskapitalisten, der sich freue, einen Teil der 200 Millionen Dollar Risikobeteiligung mitzutragen. Neben Hauser stellt sich der ostdeutsche Geschäftsführer des neuen Dresdner Werks, Konrad Herre. Für ihn ist dieser Tag ein wirklicher Höhepunkt im Leben.
Ich bin 30 Jahre jetzt in der Halbleiterindustrie. Wenn man so eine Chance bekommt, dann nochmal was neu aufzubauen und wirklich eine neue Industrie mitzustarten mit all der Erfahrung, die man hat. Und das ist schon eine einmalige Chance, die man hat im Leben.
Den Zweifel einer papierverliebten, viellesenden Journalistin, ob sich sein Produkt nach der Markteinführung auch durchsetzen wird, pariert Herre entwaffnend.
Haben Sie das Produkt mal in die Hand genommen? Ja, also, das beantwortet sich von selbst. Ich muss nur das Produkt in die Hand nehmen.
Mitte nächsten Jahres soll das Lesegerät von Plastic Logic in Deutschland zu haben sein. Bis dahin will die Firma auch Namen und Preis verraten. Aus beidem macht sie derzeit noch ein großes Geheimnis. Im Videofilm kann man sich das Gerät aber schon mal ansehen auf www.plasticlogic.com.
Breitband, Netzmusik.
Und jetzt noch mehr spanische Klassikklänge mit Martin Riesel. Was gibt's zu hören, hombre?
Ja, nach Joaquín Rodrigo, einem anderen spanischen Komponisten, von dem Rodrigo maßgeblich beeinflusst war, Manuel de Falla. Wir hören ein Stück aus seiner 1915 uraufgeführten Komposition El Amor Brujo und dann reden wir noch ein bisschen über die Website, auf der man das runterladen kann, myclassicworld.com. Auch das ist Breitband Netzmusik. Louis de Fromont und das Orchestre Symphonique de Radio-Télé Luxembourg spielen da El Amor Brujo, zu Deutsch der Liebeszauber von Manuel de Falla. Und auch diese ganze Komposition von über 20 Minuten können Sie sich gratis runterladen bei myclassicworld.com.
Wow, 20 Minuten. Mhm. So großzügig sind Klassikmusikportale ja sonst nicht, ne, Martin?
Naja, ich kenne natürlich nicht alle, aber ich habe schon viele versucht aufzusuchen, um da auch Musik runterzuladen. Das ist nicht so einfach. Also sowas wie hier, wie das neu ist, mir noch nicht so begegnet. Sonst gibt's immer mal so einzelne Ausschnitte als Appetithäppchen, aber eben nicht so ganze Werke. Und wie gesagt, hier kommt man viel einfacher ran. Man muss sich gar nicht erst anmelden und dann ist man, wenn man auf der Seite ist, mit zwei Klicks, hat man das praktisch schon runtergeladen und zwar alles ohne zu bezahlen.
Bei myclassicworld.com, wie machen die das denn dann mit der Rechtefrage, wenn das alles so umsonst ist?
Na ganz einfach, die haben erstmal Rechte erworben an mehreren englischen Musikkatalogen mit vielen tausend Titeln. Also erstmal ein großes Paket gekauft und die schütten sie erstmal gratis ans Netzvolk raus zum Beispiel. Deshalb gibt's, weil es halt englische Musikkataloge sind, viele Aufnahmen mit dem Royal Philharmonic Orchestra, aber nicht so die ganz prominente Stücke schon, das haben wir gehört. Man will auch erstmal halt ein neues Publikum an Klassik ranführen.
Und bezahlt erstmal und nimmt nichts ein. Klingt nach einer Mission.
Ja, so ein bisschen.
Sind das denn Idealisten, die dahinter stehen?
Ja, irgendwie schon. Also das sind im Wesentlichen zwei Leute, ein gescheiterter Senator aus Bremen und ein Medienberater aus Aachen. Und die kommen in der Selbstbeschreibung ihrer Seite schon ziemlich idealistisch rüber, kann man so sagen. Das klingt sehr nach irgendwie, wir wollen der Welt was Gutes tun und die Welt an Klassik ranbringen. Und sie haben ein paar finanzkräftige Partner gefunden. Sponsoren gibt es dann bei den Download-Channels, aber trotzdem fast keine Werbung auf der Seite, bisher zumindest. Als Chefredakteur haben sie sich einen geholt, nicht ganz unbekannten, aber auch nicht unumstrittenen Klassikjournalisten, Axel Brüggemann. Also bis auf den sicher eine ganz runde Sache. Mal sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Louis de Froment und das Orchestre Symphonique de Radio-Télé Luxembourg mit einem Ausschnitt aus El Amor Brujo von Manuel de Falla. Und wie das alles geschrieben wird, das können Sie auch nachlesen in unserer Playlist unter breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Das Mitmach-Internet Web 2.0 gibt's nicht nur in Blockbars, wie vorhin im Beitrag gehört, sondern auch bei uns in Breitband. Wir warten gespannt auf Beiträge zu unserem Blockspiel auf unserer Homepage breitband-online.de. In dieser Woche fanden wir die Selbsthilfegruppe 1 von Mia Frimmer und Joe Bauer besonders spannend.
Deine Körpertemperatur am Strand ist ca. 42 Grad.
Wenn du das nicht sofort an dir stoppst, wird es immer weitergehen. Hör auf damit, das wäre nett.
Und ich glaube immer noch, dass du intelligent bist.
Und ich glaube immer noch, dass du intelligent bist. Ich glaube daran.
Ich habe es nicht vergessen.
Ich habe es nicht vergessen.
Irgendwann kam die Sonne durch.
Die Steine kochen.
Und ich glaube immer noch, dass du intelligent bist.
Ich hörte eure Gespräche im Halbschlaf und das war das. Ich habe nichts gesehen.
Oh ich zum Beispiel das Gefühl, dass mir Monster das Herz ausreißen.
Es darf nicht so weitergehen, denkt man sich, und dann geht es doch so weiter.
Bleib mir weg mit all dem. All dem, ich hab nichts gesehen.
Halt still bis Montag.
Lass mich mit der Scheiße in Ruhe.
Ich erinnere mich nicht an die Tage. Irgendein Tag folgt auf irgendeinen anderen.
Weil ich alleine dastehe.
Weil ich Angst vor Vernichtung habe. Stell dir vor, wir leben nur einmal.
Höchstens 50 Zentimeter von mir weg. Weiter gehe ich nicht, kein Stück.
Weil ich Angst vor Vernichtung habe.
Kennst du das Gefühl, wenn du im flachen Wasser auf dem Rücken schwimmst, mit einer Hand immer in den Kieseln?
Manchmal traue ich mich noch nicht mal die Straße runter.
Wenn du plötzlich auftauchst mit den Ohren über Wasser, hörst du das laute Platschen, das du mit den Füßen machst.
Ich bin ja leider von dieser ganzen Scheiße beeinflusst.
Wolken ziehen im Zeitraffer vorüber und jetzt ist schon wieder Tag. Wind. Dieses tosende Geräusch von Wind in einer Röhre. Wenn du plötzlich auftauchst mit den Ohren über Wasser, hörst du das laute Platschen, das du mit den Füßen machst. Das Geräusch der Wellen hinter dir. Du schließt die Augen und hörst neben dir Stimmen.
Die Steine kochen.
Dass du jemand bist, dem man vertrauen kann. Ich, daran glaube ich noch. Und ich will das nicht vergessen. Ich will es mir immer wieder sagen. Und ich will diesen Garten, will, dass er wahr ist, dass es ihn gibt, direkt vor meiner Haustür.
Weil ich alleine dastehe. Weil ich klein bin.
Dann habe ich das Gefühl, dass alles egal ist. Ich bin sowieso nutzlos.
Du schließt die Augen und hörst neben dir Stimmen. Es ist so, dass ich ins Meer ging, die Arme hoch über den Schultern, die Hände leicht hängend, die Wellen gegen die Brüste.
Ich weiß nicht, wo ich lieber nicht wäre. Hier oder da.
Es darf nicht so weitergehen, denkt man sich, und dann geht es doch so weiter.
Mia Frimmer hat das Blockspiel mit dem schönen Titel Selbsthilfegruppe 1 auf unsere Page breitband-online.de gestellt. Wir erreichen Sie jetzt in Italien am Handy. Hallo, Frau Frimmer.
Hallo, Frau Butte.
Im Urlaub, gute Idee gewesen, hier in Deutschland ist Wintereinbruch. Wie ist denn die Temperatur in Italien am Strand, um mal auf den Blockspiel einzugehen?
Also nicht 42 Grad, ich schätze mal, das sind so 26 Grad, also sehr angenehm.
In der Tat, ich werde neidisch. Nicht ganz so angenehm ist ja der Rest des Inhalts dann des Blogspiels, was Sie uns hochgeladen haben. Warum heißt das denn Selbsthilfegruppe 1? Sind noch mehrere andere geplant?
Ja, es sind noch mehrere andere geplant. Also eins ist sogar schon, wartet schon auf die Musik von Joe Bauer. Das ist das erste und ich weiß noch nicht, wie viele es werden sollen, aber ja, Teil 1. Teil 2 folgt auf jeden Fall. Ob da noch welche kommen, weiß ich noch nicht.
Also Joe Bauer ist das mit diesem treibenden Schlagzeug im Hintergrund?
Genau, das ist Joe Bauer. Der ist Musiker und hat die Idee gehabt, dass man dem Ganzen eine leichtere Note geben sollte. Und dieser etwas schräge Sound im Hintergrund, der das Ganze so verfremdet, der ist uns praktisch als Fehler passiert beim Überspielen. Also ich habe die Sprecher aufgenommen, das Ganze so geschnitten, dass die Sprecher in diesem Rhythmus kommen. Und dann, wir haben gerade eine Kooperation begonnen, die wirklich super ist. Und dann haben wir experimentiert und das eine war eben dieser etwas seltsame Sound, der da im Hintergrund, wir hatten erst überlegt, nur den und die Sprecher und dann eben das treibende Schlagzeug. Ja, also dann der Rest der Technik war von Joe.
Weil der etwas verzerrte Sound hat auch schon ein Kommentator aber auf unserer Page aus der Deckung gelockt, der sich fragte, ob das beabsichtigt war.
Ja, jetzt, das war beabsichtigt.
Ja, jetzt wissen wir es. Diese Gedanken und auch Ängste, die da thematisiert werden, sind das Ihre, Frau Frimmer, oder wo haben Sie die gesammelt?
sind das meine oder sind das nicht meine? Das ist immer so eine schwierige Frage. Also ich glaube, jeder läuft manchmal durch die Welt und denkt irgendwelche Sachen und ich schreibe ganz viele Dinge auf. Also die sind irgendwann mal in meinem Notizbuch gelandet, sagen wir mal so. Und manchmal, man steht ja oft neben sich, wenn man solche seltsamen Dinge denkt oder wenn man darüber spricht mit anderen Leuten, was die für seltsame Dinge denken. Und das sind eigentlich die Sachen, die man normalerweise nicht so nach außen bringt. Und ich finde immer, Hörspiel ist so eine tolle Gelegenheit, Gedanken nicht nur so zum Lesen, sondern eben zum Hören noch ein bisschen zu verändern. Und dadurch, dass das Schlagzeug so, also der zerstörende Sound ist einer. Wir dachten erst, oder ich wollte erst nur das, sodass man den Text kaum hört, sodass es noch ganz deutlich wird, dass es eben absichtlich ist. Aber ich finde ganz schön diesen Kontrast zwischen diesem Schlagzeug mit diesem tollen, ja, diesem tollen Sound, der Spaß macht, und dann dieser Text, der dem sehr gegenübersteht.
Mhm. Schreiben Sie denn fürs Internet nur oder auch auf dem guten alten altmodischen Papier?
Auch auf dem guten alten altmodischen Papier. Also zuerst habe ich, das war allerdings auch schon ja so eine Art, ja, ist es ja immer so eine Art öffentlicher Auftritt beim Open Mic, war ich mit einem Text, der dann auch ein Hörspiel wurde. Und ich schreibe schon auf Papier, aber finde jetzt, dass eigentlich Radio oder das Ganze zu vertonen mit so tollen Sprechern wie Britta Steffenhagen eben, die auch, die macht Synchron und ist eben Sprecherin, auch Radiosprecherin, hat für Deutschland Radio viel gemacht. Da kann man das Ganze dann eben nochmal verändern. Ja. Genau.
Frau Frimmer, vielen Dank und noch viel Spaß in Italien.
Gerne, vielen Dank fürs Senden der Sendung.
Mhm. Frau Frimmer hat mitgemacht beim Blogspiel auf unserer Homepage auf breitband-online.de. Wir verabschieden uns, Martin Riesel und ich, wünschen ein schönes Wochenende und noch viel Spaß.